Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 15. Dezember auf Rabe. Heute mit diesen Themen: Rot statt Grün, Frau statt Mann. Das Grüne Bündnis unterstützt die SP-Frau Ursula Wyss statt den grünen Mann Alec von Grafenried beim zweiten Wahlgang fürs Stadtpräsidium. Wir fragen warum. Es ist nie zu spät, zur Schule zu gehen. Mit Kursen für Erwachsene soll der funktionale Analphabetismus bekämpft werden. Wir sprechen über die Folgen der jüngsten PISA-Studie. Und dann tönt es bei uns so. La Terra Promessa, das gelobte Land, das ist ein Audiokunstwerk zur Flüchtlingskrise der Kunststudentin Nora Rinkenberg. Und das hören wir uns heute exklusiv am Schluss der Sendung an. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt gibt's topaktuelle Meldungen des Tages. Die Anti-Reitschule-Initiative soll für ungültig erklärt werden. Das beantragt der Berner Regierungsrat beim Grossen Rat. Ein Rechtsgutachten hat laut der Berner Regierung aufgezeigt, dass die Initiative gegen übergeordnetes Recht verstößt. Die Initiative wurde von einer Gruppe von Politikern und Politikerinnen am äußerst rechten Rand des politischen Spektrums eingereicht. Sie fordert, dass die Stadt Bern beim FILAG um 54 Millionen Franken pro Jahr schlechter gestellt wird, solange auf dem Areal der alten Berner Reitschule ein Kulturzentrum betrieben wird. FILAG steht für Finanz- und Lastenausgleich. Das ist ein Mittel, in dem reiche Gemeinden einen Teil ihrer Einnahmen an arme Gemeinden überweisen. Die Stadt Bern gehört zu den reichen Gemeinden im Kanton Bern. Laut einer jüngst veröffentlichten Studie zahlt sie nächstes Jahr fast 30 Millionen Franken in den Topf des FILAGs ein. Laut dem juristischen Gutachten des Zürcher Staatsrechtsprofessors Giovanni Baccini gibt es keine Möglichkeit, dass die Initiative bei einer Annahme verfassungskonform umgesetzt werden könnte. Nun liegt der Ball beim Kantonsparlament. Der Grosse Rat muss entscheiden, ob er die Initiative für ungültig erklärt. Die Stadt Bern will das Gaswerk-Areal kaufen, das teilte sie heute Morgen mit. Sie will das Areal an der Aare vom städtischen Energiebetrieb EWB übernehmen. Konkret bedeutet das, sie will die Entwicklung des Areals selber in die Hand nehmen. Die bisherige Planerin, die Bauunternehmung Marazzi-Losinger, soll ihre Arbeit an die Stadt übertragen und für die Vorarbeit entschädigt werden. Die Stadt handelt, weil das zögerliche Vorgehen der Verantwortlichen auf dem wertvollen Bauareal viel politische Kritik ausgelöst hat. Außerdem wurde befürchtet, dass der zukünftige Gemeinderat und allenfalls auch Stadtpräsident Alec von Grafenried befangen sein könnte, da er im Moment noch Direktor Immobilienentwicklung Mitte der Firma Losinger Marazzi ist. Offen ist noch, ob eine neue Überbauung das Ende des Jugend- und Kulturzentrums Gaskessel bedeutet. In einer heute Morgen verschickten Medienmitteilung befürchtet der Gaskessel, der Kanton wolle ihn verdrängen, das wegen der angekündigten Siedlungspolitik, die stark auf innere Verdichtung setzt. Wir haben am Dienstag darüber berichtet. Laut einer gemeinsamen Absichtserklärung des Gaskessels mit der Stadt und dem Stadtplaner soll der Betrieb des Kulturzentrums nicht gefährdet werden. Der Gaskessel wäre allenfalls bereit, über einen Umzug zu sprechen. Das Gurlitt-Erbe kommt höchstwahrscheinlich nun doch nach Bern, das berichtet der Bund in einer Eilmeldung. Die umstrittene Kunstsammlung soll in den Besitz des Kunstmuseums Bern übergehen. Ein Gericht in München hat eine Klage einer Cousine von Cornelius Gurlitt abgewiesen. Der verstorbene Kunstsammler Cornelius Gurlitt hat in seinem Testament verfügt, dass seine Sammlung dem Berner Kunstmuseum geschenkt werden soll. Die Sammlung ist auch deshalb umstritten, weil sie Raubkunst enthalten könnte. Das ist in diesem Fall Kunst, welche Nazis während ihrer Herrschaft von jüdischen Menschen gestohlen haben. Das Kunstmuseum Bern hat angekündigt, es nehme die Sammlung an, werde aber selbstverständlich Transparenz über die Sammlung schaffen. Nach wie vor herrscht große Unklarheit über einen Waffenstillstand in der nordsyrischen Stadt Aleppo. Noch immer werde geschossen, berichten verschiedene Medien. Noch immer wird ein klitzekleiner Teil mitten in der Stadt von Rebellen kontrolliert. Es ist jedoch klar, dass die Armee von Assad und seinem Verbündeten Russland die Stadt praktisch ganz eingenommen hat. Offen ist noch, ob Assad und Russland den Rebellen einen friedlichen Abzug gewähren. Auf der ganzen Welt fanden gestern Mahnwachen statt, im Gedenken an die betroffene Zivilbevölkerung, so auch in Bern. Laut Berichten der zivilen Rettungsorganisation White Helmets seien Menschen von Assad-nahen Truppen beschossen worden, die eigentlich nur Verletzten helfen wollten. Umstritten ist in vielen Medien auch die Deutung der Einnahme von Aleppo. Im Putin-nahen Fernsehsender Russia Today wurde die Eroberung Aleppos als Befreiung bezeichnet. In der Gratiszeitung 20 Minuten kam ein sogenannter Syrien-Experte zu Wort, der behauptete, bei den Rebellen handle es sich hauptsächlich um Mitglieder der radikal-islamistischen Al-Nusra-Front. Die linke deutsche Tageszeitung Taz hingegen kritisiert Linke, welche den Sieg Assad und Putins in Aleppo verherrlichen würden, als einen Sieg gegen den Imperialismus. Die Taz schreibt wörtlich, wer sich in diesen Tagen weiterhin darüber aufregt, dass man den Diktator Diktator nennt, in jedem bärtigen Syrer einen Terroristen sieht oder sich darüber wundert, dass sich Menschen unter diesen dystopischen Zuständen radikalisieren, ist schuldiger, als er sich bewusst ist. Wir kommen zum Wetter. In den nächsten Tagen erwartet uns jeweils in etwa das gleiche Schauspiel. Am Morgen früh meist Hochnebel, dann Auflockerung und Sonne. Das Thermometer bewegt sich tagsüber meist knapp über der 0-Grad-Grenze. In der Nacht sackt es dann auf minus 5 Grad ab.
Rebe Info.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine verpasste Chance. Mit einer Wahlempfehlung für Alec von Grafenried hätte das grüne Bündnis Bern fast sicher zum ersten grünen Stadtpräsidenten verholfen. Doch die Mitglieder stimmten, wie schon ihre Gemeinderätin Franziska Teuscher, für die rote Frau statt den grünen Mann. Sie schlagen Ursula Wies von der SP zur Wahl als Stadtpräsidentin vor. Der GFL-Mann Alec von Grafenried muss folglich auf die Stimmen von der Mitte und von rechts zählen, will er beim zweiten Wahlgang am 15. Januar 2017 gewinnen. Auf den zweiten Blick erstaunt die Entscheidung weniger. Wer die Berner Stadtpolitik verfolgt, weiß, das grüne Bündnis politisiert näher bei der SP als bei der grünen Freien Liste GFL. Auf kantonaler und nationaler Ebene hingegen treten beide Parteien als gleiche Partei auf. Ich sprach kurz vor der Sendung mit Lena Schmitter. Sie ist Co-Fraktionspräsidentin des Grünen Bündnisses im Stadtrat und erklärt, wie sie und ihre Partei gestern das rot-grüne Dilemma gelöst haben.
Ja, es ist klar, dass das Grüne Bündnis hier in einer speziellen Situation ist, und zwar, dass wir mit der Grünen Freien Liste zwei Parteien sind auf Stadtebene, aber national und kantonal unter dem Dach der Grünen vereint sind. Das ist in der Tat eine spezielle Situation. Letztendlich hat sich die Mitgliederbasis des Grünen Bündnisses sehr klar für eine bisherige Frau entschieden, die eben nicht nur eine Frau ist, wie man immer wieder hört in den Medien, sondern selbstverständlich auch eine sehr große Erfahrung hat in den letzten 4 Jahren und mit der wir sehr gut zusammenarbeiten konnten in der letzten Legislatur.
Erfahrung ist ein Thema, ein anderes Thema eben, dass sie eine Frau ist. Das hat sie zur Wahlempfehlung von Ursula Wies bewegt. Gibt es noch andere Gründe, warum Sie sich nicht für Alec von Grafenried entschieden haben?
Es ist für mich klar und das ist auch für das Grüne Bündnis klar. Wir haben schon vor einem Jahr in einer Resolution, und wir heißt die Mitgliederbasis, einstimmig dafür entschieden, dass wir eine Frau wollen. Und es ist wichtig natürlich immer zu sagen, es geht natürlich nicht darum, dass wir zum Beispiel eine bürgerliche Frau unterstützen wollen, sondern natürlich geht es um Inhalte. Ich denke da beispielsweise an die sogenannte Wähleroffensive, die Ursula Wies ja in den letzten 4 Jahren vorangetrieben hat. Und wenn man dort genau hinguckt, sieht man, dass ganz viele ihrer Maßnahmen auf Vorstöße des Grünen Bündnisses zurückgehen. Das ist so das eine. Und das andere ist selbstverständlich schon so, dass die GFL und das GBH hat eine andere Geschichte. Das Grüne Bündnis hat sich formiert aus Politaktivistinnen der SAP und auch der RML. Und vielleicht ist das auch mitunter ein Grund, weshalb sich jetzt die Mitgliederbasis sich dafür entschieden hat, eben die grüne-rote bisherige Gemeinderätin zu unterstützen.
Für Menschen außerhalb von Bern, die nicht wissen, dass es in Bern 4 Parteien hat im Stadtparlament, die den Begriff Grün im Namen tragen und das eben in Bern Grün verschiedene Schattierungen hat. Wie erklären Sie das Menschen außerhalb von Bern, dass Bern so unterschiedlich grün ist und jetzt eben in diesem Fall nicht den Grünen unterstützt, sondern die Rote?
Ich denke, erklären kann man es sehr einfach, und zwar historisch. Ich denke, Menschen können damit umgehen oder müssen damit umgehen können, dass es auf lokaler Ebene mehrere Parteien gibt. Und man sieht es auch jetzt, wenn man mit Grünen, die nicht in der Stadt wohnen, spricht und die Situation erklärt, ist es sehr gut nachverständlich, weshalb das GB diesen Entscheid getroffen hat. Wenn man die Situation nicht kennt, dann mag es vielleicht irritierend sein, aber ich mache mir keine Sorgen, dass wenn man das erläutert, dass es eben möglich ist, dass man auf lokaler Ebene mehrere Lokalparteien hat, die dann aber national und kantonal zusammenarbeiten, ist das sehr einfach verständlich.
Sie haben es gesagt, auf kantonaler und auf Bundesebene arbeitet das Grüne Bündnis eng mit der Grünen Freien Liste zusammen. Hat dieser Entscheid nun eben nicht für von Grafenried, sondern für Ursula Wies denn auch Folgen? Gibt es eventuell Zwiste dann innerhalb der Partei auf nationaler und kantonaler Ebene?
Ich habe natürlich vor allem die städtische Ebene im Fokus und auch als Co-Fraktionspräsidentin gleich das vorweg. Ich mache mir keine Sorgen. Ich gucke sehr entlassen in die kommende Legislatur. Die Situation jetzt ist auch nicht unbedingt wirklich neu. Wir kennen das. Das GB hat gewissermaßen, muss einen Spagat machen. Ich denke nicht, dass dieser Entscheid jetzt dazu führt, dass es spezielle Zwiste oder Herausforderungen gibt. Ich finde auch sehr schön zu hören, dass Brigitte Hilti, die Präsidentin der GFL, nachvollziehbarerweise sagt, natürlich wäre es schön gewesen, hätten wir Alec von Grafenried unterstützt, aber sie kann sehr gut aufgrund des Profils des GBs eben verstehen, dass wir uns für Ursula Wies ausgesprochen haben. Und deswegen gucke ich der kommenden Zusammenarbeit mit der GFL, aber auch mit der SP, sehr gelassen eigentlich entgegen.
Soweit Lena Schmitter, Co-Fraktionspräsidentin des Grünen Bündnisses im Berner Stadtparlament. Die Wahl zum Stadtpräsidium findet am 15. Januar 2017 statt. Die beiden Kandidierenden Ursula Wies von der SP und Alec von Grafenried von der Grünen Freien Liste sind nächsten Montag zu Gast bei uns im Live-Talk um 11 Uhr.
Rabe Info.
Letzte Woche stand Pisa einmal mehr nicht Symbol als schiefer Turm, sondern als geradlinigen Bildungsmaßstab. Einmal mehr wurden nämlich die Resultate des sogenannten Pisa-Tests bekannt gegeben. Das heißt, die Schulleistungen von Kindern in ganz Europa wurden miteinander verglichen. Über alle Fächer gesehen liegen die nordeuropäischen Länder einmal mehr vorne. Die Schweiz konnte in der Mathematik brillieren. Allerdings ist einer von 5 Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit illetrist oder funktionale Analphabetin. Das heißt, diese Jugendlichen können zwar lesen, sie verstehen jedoch nicht, was sie gelesen haben. Elisabeth Derisiotis ist Geschäftsführerin der Stiftung Alphabetisierung und Grundbildung Schweiz. Katrin Hess wollte von ihr wissen, warum Schweizer Jugendliche in der Lesekompetenz dermaßen schlecht abgeschnitten haben.
Einerseits wird ja gesagt, dass es an der Art des Testes liegt, erstmals über Computer. Es wird angezweifelt, ob dieser Test tatsächlich so aussagekräftig ist. Und ich denke, bei uns ist natürlich auch immer die Schwierigkeit, dass mit der, also wir haben auch den Dialekt, oder? Unser Schweizerdeutsch. Und Jugendliche mit Migrationshintergrund lernen Schweizerdeutsch und dann eben auch die Standardsprache. Und das wird halt oft ein bisschen, das ist für viele sehr schwierig.
Die letzte PISA-Studie zeigte auch, dass der Unterschied zwischen den Geschlechtern beträchtlich ist, was die Lese- und Schreibfähigkeiten angeht. Können Sie sich das irgendwie erklären?
Ich denke, dass Knaben vielleicht weniger, auch in der Freizeit vielleicht weniger lesen, sondern eben vielleicht eher auch draußen sind, spielen, Sport treiben und so. Und die Mädchen vielleicht hier eher auch zu Hause oder in der Freizeit etwas mehr lesen. Aber ich bin da nicht befugt, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Da müsste die Wissenschaft schon ein bisschen näher dran gehen und das erklären.
Wie gestaltet sich denn Illiterismus im Alltag? Wie schlagen sich Betroffene durch? Weil wir sind ja eigentlich die ganze Zeit umgeben von Situationen, die erfordern, dass wir ausreichend lesen oder schreiben können.
Die funktionalen Analphabeten im klassischen Sinn, die haben irgendeine Taktik entwickelt, also das weiß man ja schon seit Jahrzehnten. Sie haben entweder Personen in ihrem Umfeld, in der Familie oder am Arbeitsplatz oder auch in der Schule, die ihnen helfen. Und schlimm wird es dann, wenn sie eben diese Personen zum Beispiel verlieren durch Umzug oder irgendwelche Veränderungen im privaten oder im Arbeitsbereich. Dann haben sie natürlich auch dann, wenn sie alleine sind, irgendwelche Tricks. Also man hat die Brille gerade vergessen oder man hat keinen Stift zur Hand oder es sind so diese bekannten Vertuschungstricks. Also die sind bekannt und das ist, weil man sich halt über dieses Defizit schämt. Andere Defizite, die man im Leben hat, für die schämt man sich nicht so stark, wie eben, dass man lesen nicht lesen kann, weil das wird vorausgesetzt, dass das einfach jeder und jede kann. Und wer das nicht kann, der schämt sich und kann nicht dazu stehen. Ich glaube aber, bei den Jugendlichen ist dieses Schamgefühl noch nicht wirklich vorhanden. Ich glaube, die Jugendlichen unterschätzen auch die Tragweite, die der Mangel an Lesekompetenz für ihre spätere Karriere, die Berufskarriere und zuerst die Lehre und dann die Berufskarriere bedeutet oder auch für ihre gesellschaftliche Partizipation. Ich glaube, im jugendlichen Alter wird da noch viel lockerer damit umgegangen.
Aufgrund der Ergebnisse der PISA-Studie gehen Fachleute davon aus, dass bis zu 20% der Schulabgängerinnen und Schulabgänger nur ungenügende Lese- und Schreibfähigkeiten haben. Inwiefern kann denn diesen Menschen im Erwachsenenalter noch geholfen werden?
Also wichtig wäre es, dass man diese Schulabgänger, also dass man das gar nicht so weit kommen lässt, dass so viel Prozent der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ungenügend lesen und schreiben können. Das ist mal das eine. Da muss die Volksschule dahinter, also in der obligatorischen Schulzeit, insbesondere in der Oberstufe, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Aber wie die sind, das ist ja in der Fachwelt etwas umstritten. Ob zum Beispiel mehr Deutsch anstatt Fremdsprachen oder umgekehrt. Aber in der Erwachsenenwelt kann da auch geholfen werden. Es gibt ein großes Angebot an Kursen, die auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind. Nur werden diese Kurse einfach nicht in Anspruch genommen. Also nur ganz ungenügend. Deshalb braucht es wahrscheinlich auch viel mehr individuelle Beratung, um zu schauen, wie diese Personen eben ihre Bildungsdefizite schließen können.
Das sagt Elisabeth Derisiotis, Geschäftsführerin der Stiftung Alphabetisierung und Grundbildung Schweiz, SAGS. Einen Link zur Webseite dieser Stiftung finden Sie unter rabe.ch/info.
Rabe Info.
Fast 4000 Flüchtlinge sind dieses Jahr laut UNO-Angaben auf dem gefährlichen Weg übers Mittelmeer ertrunken. Die Lage in Syrien, in Libyen, aber auch die große Armut in vielen Teilen Afrikas werden dazu führen, dass uns auch nächstes Jahr solche erschütternde Berichte erreichen werden. Inspiriert von diesen erschütternden Berichten über die Menschen auf der Flucht entstand die Toncollage «La Terra Promessa», das gelobte Land von Nora Rinkenberg. Weg von den Fakten hin zu den Klängen, die Studentin Musik und Medienkunst an der Berner Hochschule der Künste HKB hat eine Komposition geschaffen mit Fragmenten aus einem Interview und Wasserklängen. Und diese Komposition, die hören Sie jetzt exklusiv hier im Rabe Info.
C'era niente, era tutto bombardato e c'erano ancora i morti in giro. Non per vedere il mondo, ma per vivere, ma per vivere, ma per vivere. Thank you. perso tanto perché ho perso le mie origini. Alla fine non sai più chi sei. Il viaggio che non finiva. Non avevamo niente da mangiare. Era così.
Das war die Toncollage La Terra Promessa, das gelobte Land von Nora Rinkenberg, ein Audiokunstwerk zur Flüchtlingskrise. Das Stück ist für den Wettbewerb des Sonor-Festivals 2017 nominiert, Mitte Februar in Bern. Mehr Infos zum Hörfestival gibt's online unter www.sonor.ch mit H nach dem zweiten O geschrieben. Oder einfach auf rabe.ch/info gehen und dort finden Sie den Links, den Link ebenfalls.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 15. Dezember auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über die Situation in Mexiko, den nach wie vor herrschenden Drogenkrieg und die gemischten Gefühle gegenüber Donald Trump. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Nora Rinkenberg. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.